Podcast, das Spezial.
Es ist Mitte Juli 2026. Es ist wieder Zeit für ein Podcast-Spezial. Ich heiße Tobias Weckenbrock, freue mich total darüber, dass ihr zugeschaltet habt, um zu hören, was wir heute Gutes für euch und sie in Castrop-Rauxel zu bieten haben. Und ich habe einen Gast bei mir im Studio und den habe ich kennengelernt beim Laufen, beim Castroper Feierabendlauf. Und das ist Arndt Lattenkamp. Herzlich willkommen, Herr Lattenkamp.
Ja, danke schön, Herr Wendt. Freue mich hier zu sein.
Ja, das ist schön. Beim Laufen sind Sie mir ein bisschen weggelaufen, aber nicht, weil Sie Angst vor mir haben, glaube ich, sondern weil Sie einfach einen Tacken schneller sind, ne?
Ich sag mal beides.
Ach Gott, oh Gott, mein erster Gast hier im Podcast, der Angst vor mir hat. Sehr schön. Nein, Spaß beiseite. Sie sind schon seit einem Jahr in Herne und Castrop-Rauxel tätig für die Vevole. Und die Vevole hat mitveranstaltet den Castroper Feierabendlauf. Und irgendwie darüber haben wir uns jetzt irgendwie so ein bisschen connected. Dieser Castroper Feierabendlauf ist ja auch eine tolle Netzwerkenveranstaltung, wie ich festgestellt habe. Und insofern haben wir uns da verabredet, für heute, für den Podcast, denn Sie sind ein interessanter Mensch. Sie haben mit vielen Leuten beruflich zu tun, als Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender der Vevole. Vielleicht sagen Sie einmal für Menschen, die gar nicht wissen, was das bedeutet, Vevole, was ist das eigentlich?
Ja, also Vevole ist ein Akronym, steht für Werken, Wohnen, Lernen. Das sind die Dinge, die die Vevole-Stiftung in Herne und Castrop-Rauxel macht. Wir haben einmal eine große Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit rund 900 Beschäftigten oder Werkstattbeschäftigten, wie wir sagen. Und wir bieten für rund 300 Menschen im ebenfalls Herne und Castrop-Rauxel verschiedene Wohnangebote, stationär und aber auch ambulant betreut.
Diese Werkstatt, die Sie angesprochen haben, ist besagte im Erienpark oder meinen Sie die in Herne? Oder warum sind Sie eigentlich in zwei Städten? Vielleicht können Sie das nochmal aufdröseln. Was sind die konkreten Standorte?
Ja. Mache ich gerne. Also die Vevole hat ja quasi hauptsächlich zwei Mütter, nämlich die Stadt Herne und die Stadt Castrop-Rauxel. Und ist so, dass gerade im Werkstättenbereich Angebote immer regional erstmal verankert sind. Heute kann man die Werkstatt frei wählen als Mensch mit Behinderung, aber in der Regel ist es so, dass die Leute in ihrer Region gehen, zur Werkstatt gehen. Und hier ist es einfach so, dass in dem Bereich Herne und Castrop-Rauxel, die Vevole, der tätige Anbieter ist.
Genau, und wo sind die Standorte jetzt in Herne und Castrop-Rauxel? Also im Erienpark gibt es ja eine Werkstatt, die ist sogar noch einigermaßen modern, die ist mal richtig schön neu gemacht worden oder umgebaut worden.
Genau.
Vielleicht fangen wir damit mal an, weil das für die Castrop-Rauxler vielleicht der bekannteste Ort für die Vevole ist, ne?
Genau, im Erienpark ist ein sehr großer Standort für uns, nämlich für ungefähr 200 Menschen mit Behinderung. Und das ist ein Teil. Und es gibt weitere Standorte, die dann in Herne sind. Das ist an der Langfortstraße 24, andere Straßenseite 24a und noch an der Nordstraße. Aber Erien ist schon mit rund 200 Menschen ein großer Standort. Und was das Gebäude angeht, das ist richtig. Das ist erst, glaube ich, 20 Jahre alt und der Anbau noch ungefähr keine 10, wenn mich nicht alles täuscht.
Was machen die Menschen da?
Also es ist, ich will jetzt nicht alles aufzählen, es ist klassisch so, dass in Werkstätten für Menschen mit Behinderung immer sehr viel verschiedene Arbeit angeboten wird. Das ist auch so vorgesehen nach der WVO, Werkstättenverordnung, da Menschen mit einer Behinderung, mit einer anerkannten, ärztlich anerkannten Behinderung sich in der Regel ihren Arbeitsplatz nicht frei wählen können, sondern eben auf die regionale Werkstatt angewiesen sind, müssen Werkstätten recht breites Arbeitsangebot vorhalten. Und im Erienpark, um jetzt da auch nochmal konkret einzugehen, gibt es verschiedene Dinge, die wir machen. Es werden zum Beispiel für große Lebensmittelketten im Non-Food-Bereich Rückläufer aussortiert beispielsweise. Wir haben einen großen Anbieter, der Pflaster- und Wundversorgung macht, für den Dinge konfektioniert und verpackt werden. Wir haben einen weiteren großen Anbieter, der so im Glas Verpackungsbereich tätig ist, wo dann Gläser vorsortiert werden, Deckel aufgeschraubt werden und neu verpackt werden. Das ist so ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir jetzt beispielsweise ganz konkret im Erienpark machen.
Was haben die Menschen für Behinderungen? Sind das eher psychische Behinderungen oder körperlich-geistige? Was ist da so die Bandbreite?
Also das ist eine gute Frage, weil darüber gibt es, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit somit die größten Missverständnisse. Wie ich es gerade schon mal sagte, es muss erstmal eine ärztlich anerkannte Behinderung sein. So, dann ist es auch nicht der klassische Rollstuhlfahrer, der manchmal in den Medien, da kommen wir ja später vielleicht auch nochmal drauf, über
also Sie sind bei den Medien
aktuelle Gesellschaftskritik. Ja, okay. Dann hervorgehoben wird, wenn es dann auch um Werkstattentgelte geht, wo wir vielleicht gleich auch nochmal drauf kommen, sondern es sind Menschen, die entweder eine geistige Behinderung haben, das kann losgehen von einer Lernbehinderung, was man so im Alltag, wenn man jemanden auf der Straße trifft, vielleicht noch nicht mal merken würde, bis zu einer hochgradigen geistigen Behinderung, dass ein Mensch also wirklich alleine sich selbst gar nicht mehr versorgen kann. Dazu kommen teilweise, müssen aber nicht körperliche Behinderungen, auch von einer einfachen Dingen, dass vielleicht ein Gliedmaß fehlt oder eine Spastik, bis hin zu wirklich schwerstgradigen körperlichen Mehrfachbehinderungen, dass jemand den ganzen Tag auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder bettlägerig ist quasi. Das ist der eine Part, wo die geistige Behinderung im Vordergrund steht. Das andere sind Menschen mit psychisch anerkannten psychischen Problemen. Die haben wir auch. Das Verhältnis ist ungefähr bei der Wevole würde ich sagen 80-20. 80% der Menschen, wo eine geistige Behinderung im Vordergrund steht und 20%, wo circa eine psychische Behinderung im Vordergrund steht.
Genau, die können also bei Ihnen arbeiten, die bekommen dafür, ich weiß nicht, die bekommen ja sowieso ihr Geld letztlich, glaube ich, vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe oder von Sozialkassen auf jeden Fall, um leben, wohnen zu können, aber dann gibt es ein bisschen zusätzliches Geld als Taschengeld oder wie stellt man sich das dann vor?
Also das ist auch schon ein wichtiger Punkt, das ist gut, dass wir den dann jetzt auch schon vorne abräumen. Wegnehmen oder abräumen. Genau, das ist ja auch sehr stark in der öffentlichen Diskussion, der sogenannte Werkstattlohn oder das Werkstattentgelt. Also richtig ist, dass wir als Träger sogenannte Tagessätze im Werkstättenbereich vom Landschaftsverband, in unserem Fall Westfalen-Lippe, bekommen. So, davon muss natürlich alles bezahlt werden. Und wie das in unserer Branche, aber auch in der Altenhilfe und anderen Bereichen ist, ist Personal mit Abstand der teuerste Faktor. Personalkosten, die wir haben, machen rund 80% unserer Kosten aus. Dann gibt es Gebäudekosten, Verpflegungskosten, Kosten für Sachmittel. Und da wir ja auch produzieren, auch Kosten für verschiedene Produktionsmittel, Werkzeuge und so weiter. Die Menschen mit Behinderung, die bei uns sind, die bekommen den sogenannten Werkstattlohn. Das ist einmal ein Grundbetrag, der liegt aktuell bei 133 Euro im Monat. Ist natürlich in dem Sinne jetzt kein hoher Betrag. Das ist gekoppelt ans Ausbildungsgeld in Deutschland, was sich alle ein oder zwei Jahre erhöht. Und darüber hinaus, wenn die Werkstatt es erwirtschaften kann, einen sogenannten Steigerungsbetrag. Wenn also in der Werkstatt mehr erwirtschaftet wird in der reinen Produktion, das ist sozusagen abgekoppelt von den Tagessätzen, die wir vom Landschaftsverband bekommen.
Okay.
Wenn da mehr erwirtschaftet wird, als diese Grundbeträge zum Beispiel in Anspruch nehmen, dann hat man Geld, was man verteilen kann. Dann gibt es eine Werkstattentgeltordnung in der Regel, wonach die Punkte, die in der Werkstättenverordnung gefordert sind, sind erstmal Qualität und Quantität. Aber das kann man auch selber weiter ausfallen. Die meisten Werkstätten haben dann sich noch andere Dinge überlegt. So, und dann gibt es einen sogenannten Steigerungsbetrag. Es ist leider bei der Wevole so, dass wir so vor gut 2,5 Jahren auf diesen Grundbetrag zurückgefallen sind. Es hat vorher mal Steigerungsbeträge gegeben. Die können aktuell in der Produktion nicht erwirtschaftet werden. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf, welche Angebote wir so in den letzten Jahren betrieben haben, die wir jetzt teilweise einstellen mussten, weil die einfach nicht wirtschaftlich waren. Und man hat dabei eben immer leider nicht bedacht. Zum einen ist es natürlich ein ganz wichtiger Faktor, Menschen mit einer Behinderung auf einen Arbeitsmarkt ähnlichen Platz zumindest schon mal zu vermitteln, wenn vielleicht ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, sagen wir mal, in sehr weiter Ferne ist, ist es bei dem einen oder anderen, das muss man einfach so sehen. So, und dann kann man aber selber versuchen, zum Beispiel Gastronomie, werden wir nachher nochmal drauf kommen, schon mal was zu machen, was zum Beispiel Arbeitsmarkt ähnlich ist. Mhm. So, aber man muss auch diese Dinge selbst als Sozialunternehmen dann letztlich wirtschaftlich betreiben, weil wenn man das nicht tut, und das ist leider in Teilen bei der Wevole passiert, nimmt man den Leuten eigentlich das Geld, was man dann ausschütten soll. Wenn so ein Angebot aber dann Minus macht, dann nimmt man quasi aus diesem großen Topf, woraus diese Steigerungsbeträge zu zahlen wären, entnimmt man sozusagen Geld. Und das ist so ein bisschen passiert. Deswegen sind wir leider auf den Grundbetrag zurückgefallen. Aber Lassen Sie noch einen Satz hinten anfügen, was viele in der öffentlichen Diskussion vergessen, wenn sich dann ja schon fast empört wird darüber, dass Menschen mit Behinderung einen ganzen Monat 133 Euro arbeiten gehen. Also zum einen, wir haben gerade über das Spektrum gesprochen. Wir haben viele, die wirklich noch nicht mal aufgrund ihrer höhergradigen Behinderung selbst diese 133 Euro gar nicht ins Verdienen bringen. Trotzdem müssen sie an jeden ausgezahlt werden. Das ist wie so ein Solidarprinzip, was normale Steuerzahler auch haben. Wer mehr verdient, gibt mehr ab und wer weniger hat, zahlt eben auch weniger. Ja, jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen verloren. Ja.
Also es macht nichts. Ich kann da gerne mal reingehen. Das heißt also, Sie haben Beschäftigte, die eigentlich, gar nichts leisten im Sinne einer Produktivität. Sie haben aber Dienstleistungsverträge für normale wirtschaftliche Unternehmen und machen für die Arbeiten, die vielleicht andernorts sonst gemacht würden, ich weiß nicht, in Niedriglohnländern oder vielleicht von Robotern oder Maschinen, wo aber hier Menschen mit eigener Hände Arbeit dran sind und das vielleicht in einem Tempo machen, wo man auch sagen würde, das ist nicht wirtschaftsfähig. So, aber ja. Sie wollen natürlich die Leute trotzdem insoweit in die Gesellschaft integrieren, als dass sie denen sagen, ihr seid produktiv, ihr leistet etwas, also bekommt ihr dafür dann am Ende auch einen Lohn, der über das hinausgeht, was vielleicht sonst wäre, wenn ihr einfach nur zu Hause wäret den ganzen Tag.
Ja, das haben Sie im Grunde schon so gut erklärt, dass ich jetzt nichts mehr anfügen muss. Genau das ist der Punkt. Und das wollte ich noch sagen, das kann ich nur eben vorne wegschicken, dass eben ein Mensch mit Behinderung in Deutschland in der Regel auch Geld fürs Wohnen bekommt. Er bekommt das Wohnen bezahlt. Viele können nach 20 Jahren schon eine Rente beanspruchen. Also der Werkstattlohn ist da nicht das einzige Geld. Genau. Deswegen sind diese Mindestlohnforderungen in den Werkstätten aus meiner Sicht, sagen wir mal, fehl am Platze, weil dann müssten all diese Transferleistungen mit eingerechnet werden.
Aber Sie haben natürlich, das muss man auf der anderen Seite sagen, viele Beschäftigte, die jetzt nicht in diesem Bereich fallen, sondern in dem Sozialbereich, die also aufsehen, die helfen, die unterstützen, die Leute betreuen bei der Arbeit. Ne? Also ich weiß nicht, welchen Anteil macht das an den Beschäftigten? Sie haben ja da vorhin auch differenziert. Sie haben Klienten aus dem Bereich mit Behinderungen und Sie haben Beschäftigte, die sich um diese Menschen mit Behinderungen kümmern.
Genau, ganz genau. Also es ist ungefähr so, damit Sie mal eine Relation haben. In den Werkstätten haben wir aktuell 900 Menschen mit einer Behinderung, die wir betreuen. Das sprechen wir nur, um eine Unterscheidung zu haben. Wir machen ansonsten, was die Menschen angeht, keine Differenzierung von Werkstattbeschäftigten. Mhm. Damit es einfach klar ist, wovon man redet. Und im anderen Bereich sprechen wir von Angestellten oder Angestelltenbeschäftigten. Und die 900 Menschen werden aktuell von ungefähr 195 Menschen, Angestellten betreut, die über verschiedenste Qualifikationen verfügen. Ein sogenannter Gruppenleiter ist die meistvertretene Berufsgruppe in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ist in der Regel jemand, der ein Handwerk gelernt hat oder eine andere Ausbildung, klassische deutsche Ausbildung gemacht hat und der dann im Laufe seiner Karriere eine Zusatzqualifikation macht. Früher hieß die sozialpädagogische Zusatzqualifikation und seit einigen Jahren heißt sie GFAP, geprüfte Fachkraft und für Arbeits- und Berufsförderung.
Und die sind dann so im Tagesablauf für 5, 6, 8, 10, 12 Leute zuständig oder wie groß sind so Gruppen dann?
Genau, also der offizielle Schlüssel, es gibt Vereinbarungen, die nie letztendlich mit den Kostenträgern verabschiedet wurden, das sogenannte rote Papier, aber diese Richtlinien danach arbeiten die Werkstätten, der Schlüssel ist im Grunde genommen 1:12. Aber es ist so, dass auch für höhergradige Menschen oder Menschen mit einer höhergradigen Behinderung oder anderen Arten herausforderndes Verhalten, höherer pflegerischer Bedarf auch noch Zusatzpersonal beantragt werden kann. Aber der grundsätzliche Gruppenschalter-Schlüssel ist erstmal 1:12. Da müssen aber auch dann zum Beispiel Abteilungsleitungen und so auch drüber abgebildet werden. Also man muss zur Wahrheit gehört, dass in Deutschland in einer Gruppe auch nicht selten 14, 15, 16 Leute betreut werden müssen.
So eine Art Überbelegung, wie man es an jeder Schule in Deutschland auch hat. Da werden dann zu den 30 Schülern nochmal so 4 dazugepackt, weil die waren noch über, in Anführungsstrichen. Und dann muss der Lehrer damit auch klarkommen.
So kann man es beschreiben. Es hat aber teilweise auch fachliche Gründe, bestimmte Angebote, wenn Sie zum Beispiel eine Malergruppe machen wollen oder eine Elektrikergruppe oder Sie haben eine Garten- und Landschaftsgruppe, da kann allein aufgrund des Fahrzeugs, mit dem Sie rausfahren, ja kein Mensch mit 12 Leuten im Auto rausfahren, sonst bräuchten die einen Omnibus-Führerschein und dann haben Sie da einen etwas geringeren Schlüssel und dann müssen natürlich in diesen größeren Gruppen, meistens Montage-, Verpackungsgruppen, dann ein paar Leute mehr zu
kompensiert werden.
Genau.
Warum entscheiden sich Leute dafür, in so einen Träger wie die Wevole zu wechseln? weil die irgendwie aufs Handwerk am Ende in der Wirtschaft keine Lust mehr haben und das irgendwie ein gemütlicherer Job ist oder einfach, weil es eine ganz andere Aufgabe ist? Wie würden Sie das einschätzen?
Also das ist eine sehr schöne Frage. ja, da kann ich jetzt nur fabulieren, sage ich mal. Ich bin jetzt zwar seit im 20. Jahr in der Eingliederungshilfe, habe aber in Anführungsstrichen sozusagen nie an der Basis gearbeitet, habe verschiedene Stationen begleitet, von der Verwaltungsleitung über Prokurist, Werkstattleitung, Geschäftsführung. Aktuell war ja auch die Frage bei der Vevole, Vorstand der Stiftung und Geschäftsführer in den einzelnen Einrichtungen. Da kann ich nur fabulieren. Ich weiß aber von den Rückmeldungen, es hat Zeiten gegeben, wo es zum Beispiel in der Wirtschaft enger wurde, wo Leute einfach neue Jobs gesucht haben. Das ist das eine. Ich weiß, dass viele Leute sich ganz bewusst dafür entschieden haben, weil sie sagen, ah, mein Job vielleicht am Band bei Opel, als das noch gab,
okay, ja, klar,
der macht nicht viel Sinn. Mir fehlt die Sinnhaftigkeit. Oder andere haben gesagt, warum soll ich einen Unternehmergewinn maximieren und mich hier selber verheizen? Ich möchte irgendwas machen mit Sinn und Verstand. Und so sind viele dann in die Eingliederungshilfe gekommen. Weil man
verdient da, man da weniger oder mehr?
Sagen wir mal so, auch da haben sich die Zeiten geändert.
Ich meine, bei Opel Bochum konnte man richtig gut verdienen, das wissen alle.
Richtig,
und
genau,
auch diese Abfindungszahlungen waren üppig, aber...
Also sagen wir mal so, nach Opel Bochum wird man nicht hinkommen, aber ich sag mal so, ein klassischer Handwerker, der vielleicht in einem Malerbetrieb als Maler nur übliche Tagschichten gemacht hat, der verdient weniger, als wenn er bei uns als Gruppenleiter anfängt, wenn er dann nachher diese Zusatzqualifikation gemacht hat. Und durch diese pädagogische Zusatzqualifikation wird er dann auch anders eingestuft. Mhm. Und wir zahlen ja nach TVÖD. Wenn Sie dann auch ein paar Berufsjahre dabei haben, dann verdienen viele Berufsgruppen aktuell ein bisschen mehr, als sie draußen verdienen. Es gibt natürlich auch Einzelne, da wird gerne der Metaller genannt. Wenn sie draußen irgendwie sind in einem großen Unternehmen und haben vielleicht noch ein CNC-Kenntnisse und machen vor allen Dingen Wechselschicht, gerade die Nachtschichten sind ja dann auch steuerfrei, da kommen sie dann natürlich nicht hin. Aber dafür machen sie bei uns auch keine Nachtschichten. Also ich denke, das Gehalt und auch in den pflegenden Berufen, das ist ja auch viele Jahre immer Thema gewesen, ist bei uns wirklich mehr als angemessen aus meiner persönlichen
Sicht. Klagen Sie denn über Fachkräftemangel?
Da haben wir bis jetzt noch Glück, um das mal so zu sagen. Also die ganze Branche stöhnt ja schon seit längerem. Es ist da eher so, dass sie im Bereich, wir benötigen ja verschiedene Berufsgruppen, dass sie im Bereich der Handwerker immer noch Leute finden, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Es ist ein sinnvoller Job, es ist vielleicht auch ein bisschen anders, als wenn ihnen der Chef ständig im Nacken hängt auf der Baustelle. Mhm. Also in sich hier und da auch etwas besser, kann man sagen. Von daher finden wir immer noch genügend Handwerker, die dann Gruppenleiter werden. Aber die engen Berufe sind ja die pflegenden und heilenden Berufe. Und es gibt seit vielen Jahren den Beruf des Heilerziehungspflegers. Die Ausbildungszahlen sinken jetzt aktuell, glaube ich, leicht. Aber da haben sich doch viele für interessiert, weil das auch eine gute und auch später dann gut bezahlte berufliche Perspektive ist. Also auch da noch okay, aber da wird es teilweise schon knapp. Was teilweise aber auch schwierig ist, sind studierte Sozialpädagogen oder auch Leitungskräfte dann in der Branche. Mhm. Das wird langsam eng oder so unbeliebte Sachen. Wir machen eben auch Wohnen, hatte ich ja eingangs gesagt. Und man spricht jetzt nicht mehr davon, aber ich nenne das jetzt bewusst, oder damit die Hörerin das versteht, in der stationären Wohneinrichtung brauchen sie auch Nachtwachen. Und das ist natürlich mit vielen Lebenseinstellungen heute schwer vereinbar. Und da hat man hier und da dann schon Probleme, Personal zu finden.
Sie haben das Unternehmen gefunden vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb. Haben Sie sich entschieden, sich hier zu bewerben auf diesen Vorstandsstiftungsvorsitz? Warum haben Sie das damals gemacht?
Also vielleicht einmal nur der absoluten Richtigkeit halber. Es ist jetzt so, dass meine Vorstandskollegin sich aus eigenem Wunsch jetzt kürzlich anders entschieden hat. Ich bin eigentlich angetreten jetzt so ziemlich genau vor 11,5 Monaten in eine Doppelspitze.
Mit Anne Krüger zusammen, die das vor ungefähr 4,5 Jahren übernommen hat für Rochus Wellenbrock, der erkrankt war, ne, und deshalb den Job nicht weitermachen konnte.
Genau, also er war, das weiß ich vom Hörensagen, also er war erkrankt und von daher konnte er eine Zeit lang nicht immer anwesend sein. Dann hat man sich entschieden, einen zweiten Vorstand einzubestellen. Das war dann die Frau Krüger. Die hat jetzt kürzlich ihr Fünfjähriges sozusagen gefeiert. Ja. Und Herr Wellenbrock hat uns ja dann im März 24 verlassen. Und darauf bin ich gefolgt, dann damals in eine Doppelspitze planmäßig. Frau Krüger hat sich dann aber entschieden, dass ich beruflich nochmal verändern wollte. Und von daher bin ich jetzt seit kurzem alleine und in dem Sinne Alleinvorstand und dementsprechend auch aktuell allein Geschäftsführer in den unter der Stiftung befindlichen Kapitalgesellschaften. Ja, warum bin ich zur Weboli gekommen? Es hat verschiedene Gründe. Zum einen bin ich Bochumer, ich wohne ganz in Bochum. Norden, einen Steinwurf von Herne entfernt und einen ganz weiten Steinwurf von Castrop-Rauxel entfernt. Ja. Und es war jetzt einerseits mal an der Zeit für mich, nach knapp 10 Jahren bei einem anderen Träger in Moers zu wechseln. Aber es war eben auch so, ich hatte es nach ja weit über 9 Jahren oder ungefähr 9 Jahren satt, jeden Tag quer durchs Ruhrgebiet zu fahren.
Im Auto zu fahren, okay.
Im Auto zu fahren und damit die Wevoli bekannt war und ist, hatte ich mich dann dafür interessiert und ich wusste auch schon eine ganze Menge über die Wevoli. Ich war auch früher schon mal am Standort Langfortstraße als Externer sozusagen. Mhm. Ja, dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen.
Also und, die Wevoli hat einen guten Ruf in der Szene, in Anführungsstrichen, oder?
Aus meiner Sicht hat sie einen Ruf, der völlig in Ordnung ist. Okay, es ist, das ist eine Frage, die hat mir noch nie jemand gestellt über den Ruf eines Trägers. Da muss ich jetzt mal in mich gehen. Also ich denke, die Wevoli hat, glaube ich, hier in der Region einen guten Ruf. Es ist allerdings auch so, es ist ja jetzt zu Wechseln gekommen, muss vielleicht auch so sagen, der eben erkrankte, langjährig erkrankte, vormalige Vorstand, da sind natürlich dann auch Lücken gerissen worden, auch ein bisschen in der Fachlichkeit, auch vielleicht in der Entscheidungsstringenz und das hat natürlich auch der ein oder andere, man sagt ja neudeutsch, Stakeholder mitbekommen. Von daher gibt es jetzt sicherlich auch die ein oder andere Person, die gerade jetzt darauf setzt, dass es bei der Wevoli jetzt mal wieder ein bisschen nach vorne geht. Aber ich glaube, insgesamt würde ich sagen, hat die Wevoli einen sehr soliden Ruf und vielleicht auch rund um die Nordstraße, unser Floristikangebot und so weiter, die Kunden, die da kommen oder zum Adventmarkt kommen, die würde ich sagen, da haben wir einen guten Ruf.
Schön, und Sie wollen den Ruf ja jetzt noch weiter ausbauen und haben jetzt schon in diesem Jahr auch für, ich weiß nicht, Veränderungen zumindest mal mitgesorgt, die auch sichtbar werden. Wir haben kürzlich noch berichtet über das Cappuccino. Das ist ein Café im Hauptbahnhofshauptgebäude am Berliner Platz in Rauxel. Und da waren früher viele froh, dass da irgendwie was passiert ist, dass die Wevoli das Gebäude gekauft hat und da in die Einrichtung so ein bisschen neuen Geist eingehaucht hat, da schön saniert hat, wirklich auch ein tolles Café, finde ich, aufgesetzt hat, wo tatsächlich ja dann auch Menschen mit Behinderungen arbeiten sollten und auch gearbeitet haben und auch immer noch arbeiten, aber irgendwie melden sich ja dann immer Leute, die sagen, oh, macht der da jetzt zu, die Wevoli, die haben das doch so toll da eingerichtet und so, was steckt dahinter? Sie haben ein bisschen was verändert, ne?
Ja, genau, also ich antworte gleich konkret. Also es ist so, dass ich im Juni letzten Jahres, beziehungsweise zum 1. Juli dann angefangen habe und es sind schon wirklich eine ganze Menge Veränderungen da gewesen. Wir haben einige Angebote leider schließen müssen. Wir hatten zum Beispiel im Technischen Rathaus in Herne hatten wir ein Angebot, wir hatten hier im Rathaus
Bistro,
in Castrop ein Angebot. Das ist das, was ich vorhin sagte, dass das von der grundsätzlichen Überlegung, Menschen in erste arbeitsmarktähnliche Verhältnisse zu bringen, eine gute Sache war. Aber da dort eben auch immer Personal vorhanden ist, nach TVÖD bezahlt und dann auch in einem relativ schlechten Schlüssel. Wir haben gerade über Schlüssel gesprochen. Sie können in so ein Bistro, in so ein kleines Bistro, da können Sie nicht einen Gruppenleiter mit 12 oder 13 oder 14 Menschen reinstecken.
Die können ja nur Däumchen drehen den ganzen Tag.
Die können nur Däumchen drehen und deswegen, wenn der Schlüssel dann schlecht ist, dann ist auch meistens die ganze Refinanzierung schlecht. Mhm. Und dann sind wir wieder bei Werkstattentgelten, worüber wir auch gesprochen haben. Und von daher mussten wir uns leider von dem einen oder anderen Angebot trennen. Und das, da es jetzt offiziell ist, kann ich es hier auch sagen, auch den Emscher Quellhof, den, ich weiß nicht, ob der Ruf hier bis nach Castrop-Rauxel hallt, das ist ein sehr schönes Fachwerkgebäude in Holzwickede, wo wir auch eine Gastronomie betreiben, aber auch da ist die Entscheidung bereits gefallen und auch kommuniziert, das werden wir Ende September nach der Sommersaison auch schließen müssen, aus den gleichen Gründen. Mhm. Aber sie hatten gefragt nach dem Cappuccino, genau, im Bahnhof. So, und das, wir haben im Zuge all dieser Überprüfungen auch dieses Angebot überprüft, so wie wir auch die Floristik auf der Nordstraße in Herne überprüft haben. Und wir haben da gesehen, dass genau das, was gerade schon angesprochen wurde, etwas zu viel Personal nach TVÖD und ein bisschen zu wenig Menschen mit Behinderung, für die wir das eigentlich machen. Und von daher haben wir gesagt, wir müssen das angestellte Personal ein bisschen reduzieren und müssen einfach über Qualifizierung, Ermutigung, Appelle mehr Menschen mit Behinderung dahin bekommen. Mhm. Und deswegen steht jetzt im Moment nicht in Frage, ob es da weitergeht oder nicht. Die Entscheidung ist gefallen, dass es da weitergeht. Mhm. Wir haben uns jetzt einen großzügigen, sage ich mal, ich nenne das mal Überprüfungszeitraum selbst gegeben. Es wird auch eine Namensänderung geben, die müssen wir in Kürze bekannt geben.
Ah, okay, wollen Sie noch nicht verraten?
Ja, doch, kann ich und werde ich verraten. Hintergrund vielleicht ganz kurz, es gibt im Bereich der Eingliederungshilfe, gibt's sogenannte Genossenschaften der Werkstätten, GDW, und da gibt's eine GDW Süd, und die hat dieses Cappuccino-Angebot, sagen wir mal, in vielen Bundesländern vermarktet, und damit geht auch der Name einher.
Das ja, als CAP ist ja extra für Handicap, für Menschen mit Behinderungen so ein bisschen in dem Namen mit drin, ne?
Ganz genau ist der Zweck. So, aber das ist eben von denen geschützt, und da wir uns jetzt aus dieser Kooperation auch gelöst haben, weil wir den Einkauf dieser Waren selbst auch betreiben können. Wir brauchen dieses Franchise, was ja dann am Ende auch immer einen Obolus kostet, brauchen wir nicht mehr, aber dann können wir eben auch den Namen nicht behalten. Und wir haben uns jetzt in der internen, wir haben das ausgeschrieben innerhalb der Firma und haben Namensvorschläge eingeholt, und wir haben uns jetzt für Kaffee inklusiv entschieden. Mhm. Ich denke, das drückt, da muss man gar nicht viel zu erklären, das drückt alles aus. Mhm. Ich kann Ihnen jetzt nur nicht genau sagen, wir haben jetzt Mitte Juni, ich denke, dass wir diese Namensumwidmung bis spätestens Mitte Juli vollzogen haben, wir werden auch mit einem neuen Schild an der Tür, und dann kommen wir auch auf Sie zu und dann machen wir einen schönen Artikel draus. Aber es geht da auf jeden Fall weiter.
Ist wirklich eine Einrichtung, wo wir gerne waren. Zum Fünfjährigen waren wir da und zur Eröffnung sowieso und so, weil es da einfach, finde ich, auch nett ist. Ne? Und so ein Hauptbahnhof braucht ja irgendwie eigentlich sowas auch. Aber Sie haben auch hinterfragt, wann brauchen die Menschen es wirklich, und haben so ein bisschen auch über die Öffnungszeiten nachgedacht. Ja. Wir haben jetzt letztens, ja, darum komme ich auf den Bericht zu sprechen, berichtet, dass Sie die Öffnungszeiten verkürzen. Man könnte auch als Geschäftsführer sagen, optimieren oder an Kundenbedürfnisse anpassen, aber am Ende ist es so, dass sie am Nachmittag weggestrichen haben, was ich als Journalist ja dann auch begrüße, wenn es heißt, wir haben da keine Kunden. Warum soll man was offen halten, wenn da keiner kommt? Ne? Also insofern ergibt das ja vermutlich Sinn, das dann anzupassen. Ne?
Also es ist so, das ist aber, glaube ich, in unserem ganzen Gespräch schon deutlich geworden. Also auch in der Sozialwirtschaft ist man massiv gezwungen, sehr wirtschaftlich zu denken. Und in dem Fall ja, ne, alle Einnahmen der Produktion werden als Beschäftigtenlöhne wieder ausgeschüttet. Also das tun wir für die Menschen mit Behinderung, nicht irgendwie für das Unternehmen oder für den Geschäftsführer. Und die Besucherzahlen, wie das häufig so ist, jetzt hau ich mal einen raus, ne, die sind ja oft in so einer gaußschen Normalverteilung, ne? Also es geht irgendwie ganz früh morgens, geht es mit wenigen los, dann kommt irgendwann, läuft es auf bis zu einem Peak und dann flacht es wieder ab. Mhm. Und wir haben einfach die Randzeiten so ein bisschen abgekappt. Mhm. Ist klar, dass wir damit auch ein kleines Kundenpotenzial verlieren, nämlich die wenigen, die ganz, ganz früh gekommen sind und die wenigen, die am Nachmittag gekommen sind. Aber es ist so der der Trick an solchen Maßnahmenoptimierungen, Sie haben es so schön gesagt, dass man quasi 80% oder 90% des Umsatzes halten kann, aber die Personalkosten um 30-40% senken kann. So, das ist der Hintergrund. Ich bitte hier im Podcast alle Bürger um Verständnis. Ja. Wir müssen das machen, um da wirtschaftlich zu sein, um den Menschen nicht indirekt ihre Beschäftigtenlöhne wegzunehmen, sozusagen.
Ja. So, und damit können Sie dann aber auch, weiß nicht, gewährleisten, in Anführungsstrichen, dass Sie da bleiben über längere Zeit, oder wenn Sie jetzt auch einen neuen Namen dran kleben und so, können wir davon ausgehen, dass Sie da noch ein paar Jahre vor Ort sind.
Also der Wille ist auf jeden Fall da, sehr, sehr geschickt nachgefragt. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, da muss ich natürlich hier bei so einem Tondokument, was auch in einigen Jahren noch vorliegen wird, sehr vorsichtig sein. Wir haben uns jetzt eine Probephase von 18 Monaten, also anderthalb Jahren gegeben. Mhm. Und das ist dann wieder der kleine Vorteil in unserer Branche. Uns reicht eine schwarze Null. Wenn wir die erreichen und da sind dann die Beschäftigtenlöhne eben schon mit drin, dann werden wir es auf jeden Fall weiterführen. Ein ganz kleines Minus könnte man auch verkraften. Man hat in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung immer kleine Bereiche, die auch ein bisschen im Minus laufen. Dafür müssen andere halt im Plus laufen. Ja. Das würden wir auch machen. Also wenn da jetzt nicht nach 18 Monaten rauskommt, dass wir da ein krasses Minus fahren. Und selbst dann würden wir nicht blind einstellen, sondern nach anderen Lösungen suchen. Aber wenn das nicht bei rauskommt, das sollte nicht bei rauskommen, dann sage ich hierzu, dass wir nach unseren Kräften das so lange wie möglich da aufrechterhalten.
Und auch da stimmt ja am Ende der Kunde mit den Füßen ab, ne? Ich glaube, viele brauchen das da, das Angebot, auch wenn sie es gar nicht nutzen, weil es Stadtbild prägend so ein bisschen ist und man ja auch keinen verwahrlosten Hauptbahnhof möchte. Das ist ganz wichtig und darum sind viele einfach auch sehr dankbar. Und ich glaube sogar aus dem Rathaus, Bürgermeister oder auch der Chef vom Stadtmarketing, Jens Langsiepen, die haben geschwärmt, die Frikadellen, da machen sie die Meter in der Mittagspause öfter mal rüber zum Cappuccino, um sich die Frikadelle im Brötchen auch da abzuholen oder die da zu essen. Ja. Insofern vielleicht kann man auch so sagen, die Leute stimmen auch ein bisschen mit den Füßen ab, ob sie das Angebot annehmen oder nicht.
Genau. Man ist natürlich irgendwie eben determiniert durch die Anzahl der Leute, die die Bahn nutzen an diesem Standort. Ja. Von daher kann man nicht unbegrenzt Kundenpotenzial da bekommen. Aber ich sehe das genauso. Und
es gibt ein paar Neubauten ja auf der Nordseite. Ne? Da werden ja seniorengerechte Wohnungen in Neubauten hochgezogen, so in 1, 2, 3 Jahren. Gibt es vielleicht da Leute, die nicht sehr mobil sind, aber es doch vielleicht zum Hauptbahnhof Vordereingang auch noch schaffen?
Also ich hoffe es und ich glaube auch unser Angebot, also wir haben da wirklich alles, was man so mindestens als Bahnkunde und vielleicht auch für andere benötigt und ich sage auch in einer sehr hohen Qualität. Ich würde auch mal mich ganz mutig aus dem Fenster lehnen und sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei uns besser als in einer üblichen, wenn ich uns vielleicht mal mit einer Bäckerei vergleiche, also nichts gegen lokale Bäckereien, überhaupt nichts, aber wir legen, glaube ich, noch eine Scheibe Wurst und eine Scheibe Käse mehr drauf und die Preise sind wahrscheinlich mal so gut 20% unter dem Marktniveau. Das ist dann wieder der kleine Vorteil. Ich glaube, dass wir dem Kunden da wirklich ein sehr gutes Paket bieten.
Träger solcher Beschäftigungsverhältnisse geraten aber auch unter Druck durch politische Entscheidungen, die dann oft auf einer ganz anderen Ebene getroffen werden, vielleicht auch müssen, unter dem Spardruck, den Bundesregierung ja auch auferlegt, sich selbst auferlegt haben oder auferlegt bekommen. Wie sieht das da aus? Also jetzt komplett gesellschaftlich mal gedacht, können wir uns solche Dinge wie Menschen in Beschäftigung bringen, die vielleicht nicht die Produktionsstandards erreichen, die man im sonstigen Kapitalismus so braucht, können wir das uns auf Dauer in Deutschland noch leisten oder spüren Sie als Geschäftsführer einer solchen Unternehmung auch, dass da der Wind in eine andere Richtung weht? Heute oder in Zukunft?
Also jetzt stellen Sie mir wirklich eine sehr schöne Frage. Die Frage ist, wie viel Zeit haben Sie hier heute? Wie lange?
Aber wir reden jetzt eine halbe Stunde. Ich würde sagen, 10 Minuten gönnen wir uns mindestens.
Ja, noch. Wie lange ist Ihre Rolle, die Sie im Bandrekorder haben? Nein, heute läuft ja alles digital. Ja, Spaß beiseite. Das ist wirklich komplex. Ich versuche mal auf so einer mittleren Intensitätsebene darauf zu antworten. Also zum einen können wir, glaube ich, sehr froh sein in Deutschland, dass wir die Eingliederungshilfe haben und auch in dem Ausmaß, wie wir sie haben. Und auch insgesamt sag ich jetzt mal, also egal wie rum ich mich jetzt drehe, ich werde von irgendwem später dafür geohrfeigt werden. Ich glaube, die Finanzierung ist aktuell noch in Ordnung. Das sind teilweise nüchterne Überlegungen, wie viele Menschen mit Behinderung hat man in Deutschland, wie viele Steuerzahler, welches Aufkommen hat man, was wollen wir uns leisten, Sie haben es gerade auch so schön formuliert. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Werkstätten bleiben oder Arbeit für Menschen mit Behinderung, obwohl wir ja auch das Thema Wohnen haben, dann finde ich, das System in Deutschland, was jetzt aktuell sehr stark kritisiert wird, ist ein System, auf das wir jahrzehntelang stolz waren, weil die Eingliederungshilfe von dem Niveau und von dem Standard, den wir in Deutschland haben, das ist fast weltweit einmalig. Aber die Zeiten sind gekippt. Man spricht von Inklusion, man spricht jetzt eher davon, naja, ihr als große Anbieter, ihr haltet die Menschen eher zurück. Das sehe ich aber anders. Ich lade jeden ein, und das meine ich wirklich wörtlich, uns mal an einem Werkstattstandort besuchen zu kommen. Wenn ich, sagen wir mal, auch die kritischen Berichte im Fernsehen teilweise, es hat ja eine Sendung eines gewissen Herrn B., dem ich ansonsten oft ganz witzig finde, auch wieder sehr kritische Töne gegeben vor kurzem. Aber das sind, da wird ein Bild von Menschen mit Behinderung erzeugt, was in der Realität nicht stimmt. Wenn Sie bei uns in die Werkstatt reinkommen und schauen sich einen großen Montagebereich an, dann werden Sie sehen, ich sage das mal so nüchtern, das kann man natürlich so genau nicht beziffern, aber dass 90% der Leute, die da sitzen, nicht in der Lage sind, ein Normalgehalt irgendwo, egal unter welchen Bedingungen, auch in einfachsten Jobs zu verdienen. Also stellen wir, und wir haben in Deutschland ein Recht auf Arbeit, und das finde ich persönlich ganz wichtig, könnte ich ein bisschen weiter ausholen, als Hobbypsychologe, wenn Sie mal schauen im Bereich ehemals Hartz IV, jetzt Bürgergeld, wie viele andere Menschen zu Hause vereinsamen, woraus psychische Probleme, dann psychosomatische Gesundheitsprobleme, soziale Probleme, wenn das alles entsteht, und das ist Teil davon, dass in Deutschland ein Recht auf Arbeit ist, und das finde ich ganz wichtig, dass man zu Hause rauskommt, dass die Leute in einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, auch wenn sie vom Leistungsvermögen, Sie hatten es eingangs mal gesagt, es sind manche Leute, die nach Refa-Maßstäben selbst diese 133 Euro niemals ins Verdienen bringen würden. Und da würde man ja von außen sagen, mein Gott, wie geht das denn? Aber es sind Menschen dabei mit schweren Behinderungen, die vielleicht in der Lage sind, an einem Tag 2 Kartönschen Schrauben zu verpacken, wo wir dann pro Karton 5 Cent bekommen. Also die erwirtschaften noch nicht mal diese 133 Euro. Und wenn man das sieht, dann ist es aus meiner Sicht viel wichtiger, all diesen Menschen über einen geregelten Tagesablauf, über eine sinnstiftende Tätigkeit das anzubieten. Und das würde ich in keinem Fall abschaffen wollen. Das haben wir uns über Jahrzehnte erkämpft. Und
ist aber sehr teuer, ne? Also man könnte die ja auch einfach in ein Heim sperren, so wie vielleicht vor 100 Jahren, und sie tauchen in der Gesellschaft dann irgendwie nicht auf. Oder vielleicht sogar einfach in der Familie. Früher wurden ja Menschen mit Behinderung, also sehr viel früher, auch schon mal versteckt. Einfach, weil man sich dafür vielleicht schämte, wenn man jetzt ein Kind mit Down-Syndrom hatte oder so. Ist wirklich sehr, sehr schablonenartig. Und ich finde es auch großartig, dass wir von diesen Zeiten lange, lange, lange weg sind. Aber das ist ja auch ein Gesellschaftsmodell, das es gegeben hat, das unter diesen gesetzlichen Bedingungen heute nicht mehr geht, zum Glück. Aber ist ja günstiger. Also
das haben Sie jetzt gesagt. Ja. Wenn ich das gesagt hätte, dann würde mir jetzt sofort per E-Mail meine Kündigung zugestellt. Ja, dann hätte ich auch die falsche Branche erwischt. Aber natürlich, ich bin nicht blind, auch nicht als Vorstand einer Stiftung oder als Geschäftsführer der Werkstätten beispielsweise. Natürlich ist die Eingliederungshilfe relativ teuer und die Kosten sind wie viele Kosten in den letzten Jahren auch explodiert. Das hat in den Werkstätten jetzt nicht mehr mit steigenden Fallzahlen. Wir hatten jahrzehntelang steigende Fallzahlen, das ist vor 1 oder 2 Jahren zum Erliegen gekommen, die Fallzahlen sinken, aber die Kosten pro Fall durch Tarife, durch steigende Löhne, wir hatten Jahre, wo im Angestelltenbereich durch den Sozial- und Erziehungstarif einige Menschen 8 bis 10 bis 12% Gehaltssteigerung in einem Jahr erfahren haben. Es sei den Menschen, die da arbeiten, für uns und andere Träger gegönnt, aber es hat die Sache natürlich unglaublich teuer gemacht. Und das darf man sich schon fragen. Es ist nur ein gewisser Widerspruch da aktuell, denn wir bleiben jetzt wieder mal bei den Werkstätten, obwohl das gilt auch für die sogenannte soziale Teilhabe, worunter Wohnen auch fällt und Freizeitangebote. Es soll immer individueller gefördert werden. Und das finde ich persönlich auch gut. Aber da muss man sich auch dann ernsthaft die Frage stellen, wenn ich einen Gruppenleiterschlüssel von 1 zu 12 beispielsweise bezahle, wie soll diese Person 12 Leute jeden Tag einzeln fördern? Also wenn ich mehr Individualität in der Förderung will, brauche ich mehr Geld und nicht weniger Geld. Und das ist ja die Realität. Mhm. Das ist auch nicht böse gemeint gegen die Kostenträger, was ja hier in NRW die großen Landschaftsverbände sind. Die können ja auch nichts dafür. Die werden ja über die Kommunen und Städte refinanziert. Und ich diese Diskussion verfolge ich sehr aufmerksam. Ja, ja. Also das ist nichts Persönliches hier, dass die Geld sparen müssen an jeder Ecke und an jedem Ende.
Nicht umsonst hat die Stadt einen Haushalt von minus 50 Millionen, die Stadt Castrop-Rauxel, aber da geht's Städten, sie haben in Moers gearbeitet, sie wohnen in Bochum rundherum ja nicht anders. Ne?
Ganz genau. Deswegen, das muss man berücksichtigen. Es ist dann nur ein bisschen schade, man weiß das, und es wird schwieriger, Verhandlungen werden schwieriger, Steigerungsraten werden niedriger, wo jeder absehen kann, selbst die bestehende Personaldecke kann auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte nicht mehr gehalten werden, aber dann auf der anderen Seite eben eine deutlich höhere Individualisierung zu fordern, das ist so ein bisschen eine nicht ganz ehrliche Diskussion, und da würde ich mich freuen, wenn man die so ein bisschen einstellen würde und einfach sagen würde, okay, wir können euch in den nächsten Jahren einfach etwas weniger Geld zahlen, und das ist dann vielleicht gesellschaftlich auch, naja, gewünscht oder mindestens nötig, Und ich glaube, dass den meisten Menschen mit Behinderung dann immer noch gut geht, aber dann darf ich die Träger der Leistung, wie wir sie sind, nicht quasi immer weiter antreiben, dann noch mehr machen zu müssen für immer weniger Geld. Das ist so ein bisschen unfair an der Sache.
Da müssen Sie dann also auch noch mal mehr Lobbyarbeit wahrscheinlich machen. Das ist auch Teil Ihres Jobs. Sie haben aber trotzdem Pläne und Ideen, ne? Also die auch nach vorne gehen. Also Sie wollen sich dem, wenn Sie sich die Bausubstanz so angucken mancher Liegenschaften, dann haben Sie da auch Herausforderungen, aber auch Ideen, wie Sie die angehen, ne? Sie wollen was machen. Vielleicht können Sie dazu einfach noch mal mit einem positiven Blick nach vorne was zu sagen.
Ja, also wir haben uns ja vorher auch ganz kurz unterhalten und ich hatte ja überlegt, wie ich einige Dinge dann sehr positiv formulieren kann. Also es ist schon so, dass die Webule im Moment, sagen wir mal, vor Herausforderungen steht. So, das hat auch, glaube ich, jeder mitbekommen, der selbst sogar nur die Tageszeitung gelesen hat. Ich will da jetzt gar nicht einzelne Dinge wieder nennen, die schon oft genannt worden sind. Wir sind auch gerade auf einige wirtschaftliche oder nicht wirtschaftliche Angebote eingegangen. Also für uns steht das Jahr 26 jetzt erstmal im Zeichen der Konsolidierung. Wir schauen wirklich überall hin und überlegen, was ist nötig und was viel wichtiger ist, was hilft unserem Kernzweck, nämlich Hilfen für Menschen mit Behinderung. So, und von daher würde ich da mal das Positive ansetzen. Wir werden jetzt dieses Jahr ein bisschen konsolidieren und im nächsten Jahr werden wir uns viel massiver wieder auf unsere Kernarbeit fokussieren, die in Teilen dann vielleicht nicht so außenwirksam ist, wie irgendwo eine schöne Cafeteria, meinetwegen in irgendeiner Geschäftsstraße oder sonst wo, sondern die nach innen gerichtet bedeutet, wir wollen uns viel mehr wieder um die Rehabilitation von Menschen mit Behinderung kümmern. Wir wollen versuchen, mit dem Personal, was wir haben, eine bessere Förderung und Reha hinzubekommen, uns tatsächlich ein bisschen mehr mit vorhandenen Mitteln um den Einzelnen wieder zu kümmern. Und wir wollen auch schauen perspektivisch, das kann ich natürlich keinen Zeitpunkt nennen, aber dass wir bald auch wieder erste kleine Steigerungsbeträge in der Werken zahlen können. Wir wollen schauen, dass wir finanziell uns auch ein kleines bisschen jetzt konsolidieren, um eben, Sie haben die Bausubstanz angesprochen, das ist ja bei der Webule so ein bisschen 50-50. Sie haben gerade den Ehrenpark angesprochen zu Beginn des Gesprächs. Das ist ja ein wirklich sehr ordentlicher Bau in einem guten Zustand. Wir haben aber leider auch welche, die sind aus den 60ern und 70ern des letzten Jahrhunderts. So, da müssen wir einiges investieren, aber dafür müssen wir jetzt konsolidieren, um dann ab 27 peu à peu zu investieren. Dass wir uns jetzt langsam besser aufstellen. Aber das Allerwichtigste ist, ich sage mal, in welchem Gebäude ich die Arbeit mache, ist fast egal. Es geht um den Menschen, der Mensch soll im Vordergrund stehen, die Wünsche sollen im Vordergrund stehen und was im Bereich Arbeiten halt wichtig ist, wir wollen mehr Außenarbeitsplätze generieren, wir stellen jetzt einen Vertriebsmitarbeiter ein, wir haben unsere sogenannten Jobcoaches, die auch Kontakte herstellen, haben wir jetzt mit neuen Aufträgen versehen. Wir wollen mehr Außenarbeitsplätze haben, wir wollen, dass 50, 60, 70 Leute von unseren 900 draußen in Firmen arbeiten, auf arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen, weil das die Leute einfach stolz macht, das ist auch der Zweck, zu dem wir angetreten sind. Und wenn hoffentlich dann das ein oder andere sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis dabei rauskommt, dann sind wir ganz stolz. Das wäre unser größtes Ziel.
Okay, das ist also dieses individuelle Ziel hat man mit einigen Ihrer Klienten dann auch. Das können Sie auch erfüllen und da können Sie auch stolz auf irgendwelche Errungenschaften vermutlich sein, ne?
Ja, genau. Im Moment, wie gesagt, wir haben, glaube ich, gerade knapp 30 Außenarbeitsplätze hier, durchaus auch bei namhaften Firmen in Herne und Castrop. Aber das wollen wir wirklich massiv steigern und die Vermittlungen. Letztes Jahr haben wir leider keine geschafft, davor das Jahr hatten wir, glaube ich, 2. Das ist natürlich irgendwo auch ein ganz schwieriges Feld. Das wird auch manchmal in der öffentlichen Debatte so ein bisschen falsch verstanden. Wie ich so eingangs sagte, die Menschen haben ja nicht ohne Grund eine ärztliche Anerkennung und ein Anrecht auf dann MitarbeiterInnen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu sein. Wenn das nicht so wäre, ja, dann könnten wir alle auf ein sozialversicherungspflichtiges vermitteln. Aber so ist es nun mal nicht. Von daher bleibt es ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Aber der ist wichtig und das ist eins unserer wichtigsten Ziele, auch in Vereinbarung mit dem Kostenträger natürlich.
Also die Herausforderungen sind wirklich groß. Bereuen Sie es manchmal schon, nach einem Jahr hierher gekommen zu sein eigentlich, Herr Lattenkamp? Oder sagen Sie, genau das wollte ich eigentlich und das ist Teil meiner Aufgabe und das gehe ich mit Leidenschaft an?
Ja, zweiteres. Also ich bin, glaube ich, insgesamt kein Mensch, der Dinge großartig bereut. so ein Wechsel hat natürlich immer, bringt gewisse Herausforderungen und von außen können Sie auch nicht ganz genau ablesen, an welchem Punkt eine Unternehmung steht. Da hatte ich und jetzt natürlich auch durch den Weggang der Kollegin sind auch Personalressourcen, die wir jetzt aber auch in Kürze dann nochmal was nachbesetzen wollen. Das macht alles nicht einfacher, aber ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und es macht natürlich auch riesig Spaß, in so einer Situation anzutreten, die nicht ganz so einfach ist und wo man dann eben auch wirklich helfen kann, wo man auch sieht, dass die Dinge, die man jetzt bewegt, und das kann ich nach 11,5 Monaten schon sagen, dass die auch schon erste Wirkung zeigen. Und da hoffentlich kann ich dann vielleicht in 1 oder 2 Jahren stolz sagen, dass wir den Turnaround geschafft haben und dass wir dann auch wieder Sachen mit einer größeren Auswirkung machen. Also von daher überhaupt kein Bereuen. Ich bin eher so ein Typ, dann der dann die Herausforderung voll annimmt. Und ja, es ist eben dann auch schön, was bewegen zu können. Und das spüre ich jetzt schon. Und teilweise, naja, nicht jeder ist in einer Konsolidierungsphase zufrieden, aber ich nehme das so wahr, dass auch in der Mitarbeiterschaft, wo wir jetzt nicht durch die leichtesten Zeiten gehen, trotzdem auch viel positive Resonanz kommt und sagt, jawohl, da ist jetzt jemand, der hat sich der Sache voll angenommen und jetzt geht's nach vorne.
Nach vorne, darüber müssen wir jetzt unbedingt noch sprechen. Sie hatten Ziele und Ihr Ziel war, den Feierabendlauf unter 25 Minuten zu meistern. Jetzt muss man dazu sagen, das ist keine 5 Kilometer Strecke, sondern eine 4,7 irgendwas. Da wird auch Rechnung getragen dem Punkt, dass das ein inklusiver Lauf ist und da hat mir der Veranstalter Wolfgang Heller gesagt, dass man da die Strecke nicht auf 5 Kilometer ausweiten konnte, weil sonst Menschen mit Behinderungen, mit Rollstühlen und so nicht hätten teilnehmen können. So, also 4,7 Kilometer unter 25 Minuten, das Ziel haben sie bei weitem erreicht und sind mir weggelaufen. Selbst ich habe fast die 25 geschafft. Sie waren irgendwas mit, weiß nicht, ja, 21 oder?
Nee, so schnell war ich dann nicht. Also wenn ich richtig auf die Uhr geguckt, da war es eine 23,40. Also jetzt, aber ich persönlich war wirklich zufrieden. Ich habe dann aber auch erst später erfahren, dass die Strecke gar nicht genau 5 ist.
Ich auch erst, darum war ich auch ein bisschen sauer und andere haben auch gesagt, naja, der mogelt ja hier und so. Aber ich habe das dann am Ende nach dem Gespräch mit Herrn Heller ja nachvollziehen können, dass man da auch Rücksicht nimmt und das macht ja zu einem schönen Happening, zu einem Event, das inklusiv funktioniert, wo also Leute mit und ohne Behinderung gemeinschaftlich Sport treiben können. Wie sieht's denn eigentlich aus? Also das war ja eigentlich ein Erfolg, dieses Ding. Haben wir das nächste ist ja wieder, Herr Langenkamp, oder war es das dann mit dem zweiten Castroper Feierabendlauf?
Also ich persönlich, für mich war es ja die erste Veranstaltung, als die Ende Mai oder Juni letzten Jahres war, da war ich ja noch nicht dabei, deswegen hatte ich auch im Vorfeld gesagt zu Herrn Heller und auch Herrn Langensiepen hier von Castrop, weil habe ich ja jetzt auch etwas besser kennengelernt, die ich auch beide sehr schätze. Wir werden uns auch morgen sehen zu so einem Nachtreffen. Genau, also wenn es nach mir geht, ich bin auch leidenschaftlicher Läufer.
Ja, nicht so wie ich. Ich habe einfach nur einmal einen Lauf gemacht.
Ja, ich habe ja trotzdem, ich habe meine Ziele ja für nächstes Jahr noch höher gesteckt.
Okay.
Ja, man muss bedenken, hatte ich erwähnt, ich hatte wirklich mit einem hartnäckigen Husten vorher zu kämpfen. Da darf man ja nicht laufen, wochenlang. Und wir hatten an dem Tag, Sie erinnern sich, glaube ich, über 30 Grad, es war ja unheimlich schwül, ich glaube 31 Grad, selbst um 18.15 Uhr, als wir dann ja losgelaufen sind. Also ich sag mal, ein Minütchen ist da noch drin nächstes Jahr, ohne Husten und nicht bei 30 Grad. Obwohl das natürlich, auch das haben Sie richtig gesagt, darum geht's ja eigentlich gar nicht. Das ist jetzt eher so ein persönliches Ding dann für mich. Ich bin froh, wir werden uns morgen zusammensetzen, werden eine Nachbetrachtung machen. Mir hat die Stimmung super gut gefallen, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich werde das, was wir da von der Vevole bereitgestellt haben, bin ich gerne wieder bereit mit einzubringen, wahrscheinlich sogar mehr. Ich werde morgen hören, was Herr Heller und Herr Langensiepen sagen. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr weitergeht. Ich hoffe auch, dass wir die Läuferzahl, wir waren jetzt bei etwas über 600, Startjahr glaube ich 381, hat mir jemand gesagt. Also ich wäre froh, wenn wir nächstes Jahr vielleicht 800 Leute kriegen würden, dass wir noch ein bisschen was drumherum machen, dass es vielleicht noch ein bisschen spannender wird, dass vielleicht auch noch mal mehr Menschen mit Behinderung schon überlegt, die umliegenden Träger mal anzuschreiben, dass die vielleicht so Teams stellen. Da kommt es ja überhaupt nicht auf die Zeit an. Das war eine richtig bunte, spaßige Veranstaltung draus machen, wo für jeden was dabei ist, wo wir vielleicht auf unserem Gelände auch noch ein paar kleine andere Dinge dann anbieten können. Also ich freue mich drauf, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch morgen und ja, ich hoffe, Sie trainieren jetzt nicht so stark. Ich möchte Ihnen gerne nächstes Jahr wieder weglaufen.
Ja, das werde ich jetzt nicht verraten. Auf jeden Fall bin ich, wenn es eine Neuauflage gibt, wieder dabei, weil das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Dieser Werbeblock, den habe ich hier gerne noch mit drin. Es war jetzt nicht für Sie immer bequem in diesem Gespräch, aber diese Bequemlichkeit will ich Ihnen schon gönnen. Herr Lattenkamp, ich weiß nicht, vor dem Gespräch waren Sie ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, aufgeregt, weil es für Sie der erste Podcast und dann im Prinzip auch Live-Interview-Termin war. Wie war es jetzt im Nachgang? War ich zu nett? War es für Sie okay? War ich zu aggressiv? War ich zu... Wie war es so?
Ja, alles gut. Ich bin ganz entspannt. Würden sich jetzt vielleicht auch die Kollegen in der Firma nicht wundern. Die wissen, lass den Lattenkamp mal ins Reden kommen, dann ist alles gut. Nein, es war schön. Es war definitiv nicht zu kritisch. Ich hatte mich innerlich noch auf ganz andere Sachen eingestellt. Nein, es war schön. Es war angenehm und ich finde es auch schön, über diese Sache zu reden. Man kann nicht genug darüber reden, über unseren Auftrag, das, was wir da jeden Tag für die Menschen tun und vor allen Dingen unsere insgesamt Werken, hatte ich ja gesagt, 200 Mitarbeiter, aber insgesamt 370 Mitarbeiter auch im Wohnen und auch in der Verwaltung, die sollen nicht unerwähnt bleiben. Das ist eine tolle Sache und auch die rund 1200 Menschen, die wir betreuen, ich glaube, dass die Freude an der Arbeit haben, ein schönes Zuhause haben, dass die zufrieden sind, dass die Sachen machen können, die sie in ihrem Leben machen können, das ist so der Antrieb und das kann ich auch jedem nur sagen, dass das wirkt auch. Trotz der ganzen Arbeit gehe ich in der Regel an 9 von 10 Tagen sehr zufrieden nach Hause, weil ich weiß, ich habe Menschen geholfen, die sich nicht in allen Lebenslagen selbst helfen können. Das macht sehr zufrieden und ist Ansporn zugleich.
Danke für Ihre schönen, insgesamt offenen Worte und vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Podcast. Arndt Lattenkamp von der WWOLE. Auch Sie verabschiede ich so wie alle Gäste hier aus unserem kleinen Studio mit einem herzlichen Glück auf.
Ja, danke und gerne wieder.
Podcast, das Spezial.